Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater. Das ist der Anfangsgruß von Paulus an die Gemeinde in Kolossä. Und ich dachte, ich stelle Ihnen an den Anfang dieser Predigt und an den Anfang dieses Jahres. Weil Gnade und Frieden sind Dinge, die wir in unserer Zeit dringend benötigen. Und Gnade und Frieden sind auch zwei Zeichen von Gottes Reich, von seinem Königreich. Und in dieser Serie Kingdom Culture wollen wir diesem Königreich nachgehen. Und wenn man so durch einen Thronsaal schreitet, erfährt man schon ein bisschen, hey, wie ist dieses Königreich? Und in einem normalen so Königssaal hat es so, teilweise so Porträts von Ahnen, die da sind. Die schon Könige, die schon lange, lange vorbei sind, aber die hängen so noch ein Porträt auf. Und wir haben keine solchen Porträts. Wir haben Spiegel. Und wieso haben wir Spiegel statt Porträts von Leuten von früher? Weil in diesem Kingdom Culture soll es auch darum gehen, dass wir uns selbst reflektieren können. Wie sind wir da hinein gewachsen? Wie sind wir da Teil davon? Wir beschäftigen uns in der Serie Kingdom Culture mit dem Brief von Paulus an die Gemeinde in Kolossä. Und Paulus schreibt diesen Brief in Gefangenschaft. Es ist eine in dieser Zeit relativ milde Gefangenschaft, weil er darf Mitarbeiter empfangen, er darf mit ihnen reden, er darf mit ihnen zusammenarbeiten und er darf sie auch wieder aussenden. Und einer dieser Mitarbeiter ist Epaphras. Und dieser kommt von Kolossä und er hat die Gemeinde dort gegründet. Und wahrscheinlich hat er die Gemeinde gegründet in der Zeit, in der Paulus in Ephesus war. Und Ephesus ist da am Meer und Kolossä, der rote Punkt, so 200 Kilometer im Landesinneren. Und Kolossä war keine große Stadt. Es war nicht so eine bedeutende Stadt. Sie hatte mal Bedeutung ein paar hundert Jahre vorher, aber die Bedeutung ist so ein bisschen vergangen. Und die anderen Städte, gerade in der Gegend, Laodicea und Hierapolis, sind viel bekannter. Und auch heute noch Kolossä, man kann diesen Ort besuchen, man kann ihn finden. Man weiß, ja, da war das. Aber man hat es bis heute nicht nötig befunden, da wirklich Grabungen zu machen. Man sagt, ja, das war da, ein bisschen kann man erkennen, aber andere Städte aus der Antike hat man ausgegraben, Ephesus hat man ausgegraben, Milet hat man ausgegraben, hat da ganz vieles gefunden. Laodicea hat man ein paar Sachen gefunden. Aber bei Kolossä haben wir gesagt, ja, da graben wir nicht, das lohnt sich gar nicht. Es ist also eine kleine Stadt. Und Paulus selbst war nie in dieser Gemeinde. Er hat die Gemeinde nie besucht. Er hat sie nicht persönlich gekannt. Und trotzdem schreibt er ihr einen Brief. Und da steigen wir ein mit dem Bibeltext. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, und beten alle Zeit für euch. Da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, um der Hoffnung willen, die für euch bereit liegt im Himmel. Von ihr habt ihr schon zuvor gehört, durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist. Wie in aller Welt, so bringt es auch bei euch Frucht und wächst von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie erkannt habt in der Wahrheit. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem lieben Mitknecht, der ein treuer Diener Christi für euch ist, der uns auch berichtet hat von eurer Liebe im Geist. Darum lassen auch wir von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlicher Weisheit und Einsicht. Dass ihr des Herrn würdig, ihm ganz zu gefallen lebt, und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. In diesen paar Versen ist so viel drin, was wir uns genauer anschauen möchten. Paulus beginnt den Brief mit Danksagung an die Gemeinde und nochmals Vers 4 und 5, oder? Da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, um der Hoffnung willen, die für euch bereit liegt im Himmel.
Das ist etwas, was die Gemeinde schon weiß. Für die Gemeinde selbst ist das nichts Neues. Aber Paulus erwähnt es, dass er von dieser kleinen Gemeinde gehört hat und sie sich dadurch auszeichnen. Im Kolossee ist keine große Stadt. Paulus selbst hat sie gar nie besucht, sondern er hat von Ephesus ausgewirkt. Ephesus war viel größer und viel bedeutender. Oder Paulus war auch in Korinth, auch eine große, bedeutende Stadt. Und an Ephesus und an die Korinther hat er Briefe geschrieben, aber er schreibt auch einen Brief an die Kolosser. Doch obwohl Kolossae eine kleine Stadt ist, hat Paulus durch Epaphras von ihr gehört. Und sie haben diese drei Dinge: Glaube, Liebe und Hoffnung. Das ist ihre Identität. Und wer sich in der Bibel auskennt, der merkt, hey, diese drei Dinge sind nicht einfach irgendwelche Worte, sondern sie sind zentral wichtig. Am Brief an die Korinther schreibt Paulus nämlich ein ganzes Kapitel über die Liebe und er beendet es mit dem Satz: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Der Kontext vom Korintherbrief ist ein bisschen ein anderer. Aber Paulus sagt, hey, vieles wird vergehen, aber am Ende bleiben diese drei Dinge. Und er kann bei den Kolossern sagen, hey, ihr habt das, das ist eure Identität. Und eigentlich wisst ihr das ja schon. Es ist nicht etwas, das er ihnen zuspricht, sondern er hat von dem gehört, dass sie das schon haben. Etwas, das ewig bleibt. Ihre Identität. Und diese Identität, die hat Auswirkungen. Wir lesen da in Kolosser weiter. Von ihr habt ihr schon zuvor gehört, durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist. Wie in aller Welt, so bringt es auch bei euch Frucht und wächst von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört habt und sie erkannt habt in der Wahrheit. Die Kolosser haben das Evangelium angenommen und es bringt Frucht. Und in der Neues Leben Übersetzung, das lese ich euch den Vers 6 nochmal vor, diese gute Botschaft, die euch erreicht hat, verbreitet sich in der ganzen Welt. Überall verändert sie das Leben der Menschen, so wie sie euer Leben von dem Augenblick an verändert hat, als ihr die Wahrheit über die Gnade Gottes gehört und erkannt habt. Ich finde, in dieser Übersetzung wird jetzt deutlicher, dass es ein Veränderungsprozess ist. Sein heißt ja mal, es bringt irgendwie Frucht, aber hier merkt man, hey, es ist ein Veränderungsprozess. Und es ist halt immer ein bisschen so, hey, welche Übersetzung nimmt man? Vom Griechischen, da ist immer so eine Wortfülle da und wir hören einfach so einen Teil und man muss sich entscheiden, wie man das Ganze übersetzt. Und deshalb schauen wir uns heute diesen Text ein bisschen, die nächsten Verse ein bisschen immer in zwei Übersetzungen an. Paulus, er bittet für vier Dinge für die Gemeinde. Und diese vier Dinge sollen ein geistliches Leben auszeichnen. Es gibt noch ganz viele andere Dinge, die ein geistliches Leben auszeichnen, aber Paulus beschränkt sich in diesem Text auf vier und deshalb beschränke ich mich heute auch auf diese vier Dinge. In Vers 9 heißt es, darum lassen auch wir von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Und in Neues Leben Übersetzung: Deshalb hören wir nicht auf, für euch zu beten, seit wir zuerst von euch erfahren haben. Wir bitten Gott, euch Einsicht für das zu schenken, was er in eurem Leben bewirken will, und euch mit Weisheit und Erkenntnis zu füllen. Paulus betet, dass dieser Veränderungsprozess nicht einfach aufhört, sondern dass die Menschen immer mehr den Willen Gottes erkennen. Das Wissen über Gott und seinen Willen soll zunehmen. Und in der Luther-Übersetzung, also mit Erkenntnis seines Willens in aller geistlicher Weisheit und Einsicht. Wenn man die Luther-Übersetzung liest, dann merkt man, das ist eher so der allgemeine Wille von Gott. Für die Welt, was er gemacht hat, was er getan hat und was er noch machen wird. Und in der Neues Leben-Übersetzung merkt man, hey, da heißt es, Einsicht für das zu schenken, was er in eurem Leben bewirken will. Das ist vielmehr ein persönlicher Bezug zu meinem Leben. Was will er genau mit meinem Leben? Was hat er vor? Was ist sein Wille für mein Leben? Und beide Übersetzungen sind korrekt. Sie haben ein bisschen einen anderen Fokus drauf. Aber das ist halt das Problem, wenn wir einen Text übersetzen von einer Sprache in eine andere Sprache. Und unsere Worte nicht genau die gleichen sind. Und man etwas nicht eins zu eins übersetzen kann. Aber in der Übersetzung sind beide Dinge drin enthalten. Das Allgemeine, der Willen Gottes, was er mit der Welt vorhat, aber auch das, was er mit meinem persönlichen Leben vorhat. Jeder soll für sich persönlich erkennen, was Gottes Willen für sein Leben ist. Und dieses Wissen soll wachsen und uns erfüllen. Das erste Zeichen für ein geistliches Leben, das er nennt, ist die Erkenntnis seines Willens. Und das zweite klingt sehr ähnlich wie das erste. Da heißt es, dass ihr des Herrn würdig im Ganz zu gefallen lebt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wachst in der Erkenntnis Gottes. Oder in der Neues Leben Übersetzung, dann werdet ihr mit eurem Leben den Herrn ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. Auf diese Weise werdet ihr Gott immer besser kennenlernen. Nach der Erkenntnis seines Willens sollen wir auch danach handeln. Es reicht nicht, den Gottes Willen einfach zu erkennen. Im Alten Testament gibt es den Propheten Jona. Der hat ganz klar den Willen Gottes erkannt. Gott hat ihm gesagt, geh hin nach Ninive und halte da eine Strafpredigt. Er hat das ganz klar erkannt, das ist der Willen Gottes. Und er hat das komplette Gegenteil gemacht. Er hat gesagt, das ist nicht mein Wille. Ich fahre einfach aufs Meer hinaus, ganz weit weg. Und Gott bringt ihn über Umwege dahin, dass er doch sagt, okay, ich mache jetzt den Willen Gottes. Und auch wenn er das gemacht hat, hat er immer noch den Groll gegenüber Gott. Also, ja, das ist nicht mein Wille, ich finde das blöd, was du da tust. Das ist nicht das, was Gott von uns möchte. Er möchte, dass wir seinen Willen erkennen und auch danach handeln und dass sein Wille und unser Wille übereinkommen. Dass es nicht einfach für uns nur ein Zwang ist, sondern dass wir diesen Willen auch freudig tun. Und spannend finde ich, es gibt daher eine Rückkopplung. Auf diese Weise werdet ihr Gott immer besser kennenlernen. Also wir lernen Gott kennen und dann tun wir seinen Willen und dann werden wir Gott noch besser kennenlernen und können seinen Willen noch besser tun. Und es ist immer so eine Schleife. Und die Schleife kann irgendwann auch abbrechen. Wenn ihr sagt, ja, ich kenne Gottes Willen und ich tue ihn einfach nicht, dann sind wir trotzig und dann verlieren wir mit der Zeit auch so den Draht zu Gott. Und dann erkennen wir vielleicht irgendwann seinen Willen nicht mehr. Also seinen Willen erkennen und dann ihn auch tun. Und die dritte Bitte, die Paulus hat, ist in Vers 11. Und gestärkt werden mit aller Kraft durch seine Herrlichkeit Macht zu aller Geduld und Langmut. Und zugleich beten wir darum, dass ihr die herrliche Kraft Gottes erfahrt, damit ihr genug Geduld und Ausdauer habt für die Anforderungen, die an euch gestellt werden. Also nachdem wir Gottes Willen erkennen und tun, wird nicht einfach alles so happy-clappy. Es ist nicht so ein leichtfüßiger Spaziergang und alles ist einfach. Es kann sehr schwierig werden. Es werden Herausforderungen kommen. Es werden Leute auf uns zukommen, die sagen, hey, du spinnst doch, das kann doch gar nicht sein. Doch wie gehen wir mit diesen Anforderungen um? Wir können wie ein Fähnchen im Wind, bei leichtestem Gegenwind, uns einfach drehen und sagen, ja, okay, jetzt weht der Wind in diese Richtung, dann ist das jetzt meine Meinung. Aber das ist nicht das, was Paulus will. Paulus sagt, hey, habt Geduld und Langmut. Und er bittet darum. Paulus selbst hat den Willen Gottes erkannt. Er hat gesagt, hey, predige das Evangelium, geh in die Welt hinaus. Und Paulus hat das gemacht. Er hat seinen Willen getan. Aber da kamen ganz viele Anforderungen, Herausforderungen an ihn. Meine, er schreibt diesen Brief im Gefängnis. Das ist nicht etwas, das er sich gesucht hat. Er ist mehrere Jahre im Gefängnis. Es dauert 2 Jahre in Rom im Gefängnis. Nachdem er schon in Jerusalem gefangen genommen wurde, und dann hat er gesagt, ich will nach Rom. Dann ist er zuerst mal nach Caesarea gekommen, da war er lange Zeit im Gefängnis, bis er gesagt hat, okay, wir könnten dich eigentlich freilassen. Er hat gesagt, ja, ich muss immer noch nach Rom. Dann haben sie ihn nach Rom gefahren, da hat er noch Schiffbruch erlitten, er ist fast gestorben. Und dann ist er in Rom und dann ist er da wieder im Gefängnis, weil er sagt, hey, ich muss meinen Fall vor den Kaiser bringen. Und der Kaiser hat halt nicht immer Zeit, also wartet er 2 Jahre lang. Bis man, ja, die Gerichte arbeiten auch bei uns langsam, also... Wir haben in der Schweiz Probleme, dass viele Fälle verjähren. Aber der muss da 2 Jahre so im Gefängnis warten. Er hat eine relativ milde Zeit, aber es ist trotzdem nicht das, was er sich gewünscht hat. Hey, wir benötigen in manchen Situationen einfach Geduld. Vor allem, wenn die Situation für uns unangenehm ist. Natürlich, wenn die Situation angenehm ist, brauchen wir keine Geduld. Das wäre ja ein bisschen doof, oder? Also, etwas Angenehmes muss man nicht geduldig ertragen. Und er sagt, hey, ich bete darum, dass ihr die Geduld habt und die Ausdauer habt. Weil es kommen Anforderungen. Und diese Geduld haben und diese Ausdauer haben ist ein Zeichen eines geistlichen Lebens. Und das vierte Zeichen ist freudige Dankbarkeit. Da sagt er, mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Denn wir sagen es immer wieder in unserer Kirche, Dankbarkeit ist wichtig. Und es ist eine zentrale Aussage der Bibel, dass wir dankbar sein können. Dass wir Gott gegenüber dankbar sind für alles, was er schon gemacht hat. Das ganze Erlösungswerk in Jesus Christus. Und das hilft uns auch, eine andere Perspektive zu gewinnen. Insbesondere dann, wenn die Situation gerade nicht so ist, wie wir uns das wünschen. In einer Situation, in der wir Geduld und Ausdauer brauchen, sollen wir uns immer wieder daran erinnern, was Gott schon in unserem Leben gemacht hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und Paulus benennt die Identität der Kolosser von Glaube, Liebe und Hoffnung, und daraus sollen sie leben. Und wir sollen ebenso leben, aus dieser Identität heraus. Und diese Zeichen eines geistlichen Lebens entwickeln und ausbauen. Er soll eben sich verändern, es soll Frucht entstehen, es soll wachsen und größer werden. Und dieser Text fordert uns auf, vor den Spiegel zu stehen und uns zu reflektieren. Was ist der Punkt, den du heute mitnimmst? Ich habe 7 Fragen an euch. Hey, ist deine Identität in Christus so? Kann ich sagen, hey, glaube ich an Jesus Christus, an sein Erlösungswerk, an das, was er getan hat für mich? Kann ich da sagen, ja? Oder gibt es Zweifel, die du ausräumen möchtest? Habe ich die Liebe zu den Mitmenschen? Oder ist meine Liebe erkaltet und es ist mir gleichgültig, was mit den Mitmenschen passiert? Habe ich die Hoffnung auf den Himmel? Auf dieses Reich Gottes, das noch viel gewaltiger werden wird im Himmel, aber das jetzt schon da ist? Diese Königreichskultur, dieses Reich Gottes ist jetzt schon da. Und es ist nicht irgendwo ein Thronsaal, sondern wir können dazu beitragen, etwas daran zu verwirklichen, schon hier. Oder bin ich so im Diesseits verhaftet, dass mich das gar nicht interessiert? Erkenne ich Gottes Willen? Weiß ich, was er für mein Leben will, mit meinem Leben will? Vielleicht bis zum Rest meines Lebens, vielleicht einfach in diesem Jahr. Und wenn ich es erkannt habe, tue ich ihn dann auch? Oder sage ich, hey, nein, ich finde es jetzt komfortabler, ich mache was anderes? Wo benötige ich Geduld und Ausdauer? In welcher Situation stecke ich gerade, wo ich merke, hey, es geht nicht vorwärts und die Situation ist nicht so, wie ich es möchte? Bin ich freudig dankbar für Gottes Werk? Auch in den Momenten, in denen es mir gar nicht so darum ist, wo ich eben Geduld brauche, wo ich Ausdauer brauche, wo ich Trost brauche, trotzdem sagen kann, hey, Gott ist gut. Wir nehmen uns Zeit, um über diese Fragen nachzudenken. Und vielleicht ist eine oder zwei Fragen dabei, die dich besonders angesprochen haben. Dann fokussiere dich auf diese Fragen. Du musst nicht alle 7 beantworten für dich jetzt. Fokussiere dich vielleicht auf eine oder zwei.